NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. Mai 1909. Der Geburtstag des Jazzmusikers Benny Goodman.
Benny war großartig. Er schlug ein wie eine Bombe. Er betrat die Szene als Unbekannter, jedenfalls für uns. Wir kannten Ellington, wir kannten all die anderen großen Namen. Aber hier kam dieser Musiker, von dem wir noch nichts gehört hatten. Und über Nacht spazierte er in Amerikas gute Stube, mit Jazzmusik im Schlepptau. Und auf einmal ist Jazz bis dahin eher so etwas wie ein Kult, die Populärmusik Amerikas. Das war Benny Goodmans Verdienst.
Sagt der amerikanische Jazzautor James Mayer.
The Jazz is what I played all my life and it's part of me.
Ich habe mein ganzes Leben lang Jazz gespielt. Er ist ein Teil von mir. Goodman war bescheiden. Bescheiden war auch seine Kindheit. Benjamin Goodman wurde am 30. Mai 1909 in Chicago geboren. Mit seinen Eltern David und Dora, jüdischen Einwanderern aus Warschau, und 11 Geschwistern hauste er in dunklen Kellerwohnungen. Aber Daddy Goodman wollte unbedingt eine gute Ausbildung für seine Kinder.
My father sent 3 of the boys to study at a shul in Chicago called the Kehillat Jacob.
Mein Vater schickte 3 seiner Söhne in die Synagoge. Dort gab es eine Band und wir bekamen Musikinstrumente. Harry und Freddy waren größer als ich, deshalb bekam Harry die Tuba und Freddy eine Posaune. Ich, als der Kleinste, nahm die Klarinette.
Er erwies sich als so begabt und ehrgeizig, dass er schon ein Jahr später in einer Band auftrat, gegen Gage. Geld, das die große Familie dringend brauchte, denn als Schneidergehilfe brachte Vater Goodman gerade mal $20 die Woche nach Hause. Mit 14 Jahren wurde Benny als jüngstes Mitglied in die amerikanische Musikergewerkschaft aufgenommen und stand nächtelang auf Konzertbühnen. Nach dem Tod seines Vaters war Benny der Hauptverdiener der Familie. 3 Jahre später gab ihm der Talentsucher und Bandleader Ben Pollack die erste große Chance. Er engagierte den jungen Klarinettisten und nahm ihn mit nach Los Angeles.
Ich habe selten einen so ernsthaften Musiker in meinem Orchester erlebt. Er war noch zu jung für die Scherze der anderen. Er trank natürlich keinen Alkohol, rauchte nicht und bei den Partys und Mädchengeschichten war er ausgeschlossen. Aber auf der Bühne, da war er allen ebenbürtig.
Mit 20 Jahren verließ Goodman Ben Pollack und ging nach New York. Er widmete sich der Studiomusik und dem Radio.
So we got this, program on NBC.
Dann bekamen wir diese Sendung auf NBC. Es war unglaublich. Eine eigene Radioshow. Sie lief Samstag nachts und hieß Let's Dance.
It was called Let's Dance.
And now, let's dance.
Let's dance. Let's dance.
Benny Goodman übernahm die musikalische Leitung der Show und wurde landesweit bekannt.
Ich habe das Radio voll aufgedreht und bin förmlich in den Lautsprecher reingekrochen. Meine Mutter ist fast verrückt geworden. Sie schrie, was machst du da? Und ich sagte, Mom, ich muss das hören.
So wie Lorraine Gordon hörten Millionen Menschen Anfang der 30er Jahre Swing. Dieser leichte, fröhliche Jazzstil aus Harlem brachte endlich wieder Spaß in die graue Zeit der Wirtschaftskrise, erinnert sich der Schriftsteller Gerald Early.
People needed.
Die Menschen in Amerika brauchten Tanzmusik, vermutlich mehr denn je, weil alles sonst so trostlos war. Sie brauchten einfach Ablenkung. Deshalb gingen sie ins Savoy und in all die anderen Tanzpaläste. Und sie brauchten diese Bands. Als Heilmittel gegen die Depression war der Swing genauso wichtig wie die Metro-Goldwyn-Mayer-Musicals.
Und Benny Goodman wurde der King of Swing. Überall aus den Radios, in den Bars, Clubs und Tanzsälen erklang seine Version der Musik, die auch Louis Armstrong, Duke Ellington und Fletcher Henderson spielten.
Fletcher, if you don't know about him, was one of the great orchestras of the 20s and the early 30s.
Und Fletcher, falls Sie es nicht wissen, war einer der großen Musiker der End-20er und frühen 30er Jahre. Das Faszinierende an seinen Arrangements war, du hörst sie zum ersten Mal, dann nochmal und nochmal und immer wieder hörst du etwas Neues. Deshalb halte ich ihn für ein Genie.
Aber Goodman traf den Nerv der Jugend.
Ihre Musik hatte diesen unglaublichen Beat. Du hast dich selbst nicht wiedererkannt. Er hat dich einfach gepackt und du hast getanzt. Egal mit wem. Mit wildfremden Leuten. Es hat einfach Spaß gemacht, nach diesen Rhythmen zu tanzen.
Die Erwachsenen mochten den Swing, aber die Teenager machten ihn berühmt. Sie erfanden zur Musik passende neue Tänze wie den Jitterbug und standen kreischend vor der Bühne.
Wir mochten diesen Lärm nicht und sagten, wir fangen nicht an, wenn ihr euch nicht beruhigt. Seid still. Ihr könnt nicht zuhören, wenn ihr so einen Krach macht.
Ich war, wenn man so will, verliebt in Benny Goodman. Ich kann das nicht genau erklären. Ich fand zum Beispiel, dass er toll aussah und ich mochte diese Art, wie er einfach dastand. Er hat sich nicht so aufgespielt. Für mich war er cool. Ich war gerade erst 16, vielleicht 17.
Die Bandleader der 30er Jahre waren so etwas wie die späteren Rockmusiker. Jeder hatte seinen eigenen Fanclub, wurde mit Briefen überschüttet und von einer ganzen Generation vergöttert, berichtet Goodman-Biograf James Lincoln Collier.
Wir hatten das Gefühl, Rebellen zu sein. Wir taten etwas, wovon die Erwachsenen nichts verstanden und wovon sie vermutlich nicht viel gehalten hätten. Der Jitterbug war natürlich Teil dieses Gefühls, weil er richtig schweißtreibend war. Und die Mädchen auf der Tanzfläche mit ihren kurzen Röcken und ihren Söckchen, wenn sie sich drehten, dann hoben sich die Röcke ein wenig. Natürlich war das nichts verglichen mit heute. Aber es war schon recht schön, wenn man damals ein junger Kerl war.
So viel Freizügigkeit zu heißem, elektrisierenden Swing sorgte natürlich auch für kritische Töne. Der Bandleader Blue Baron verteufelte ihn als nackten, orchestrierten Sex, ein zum Klingen gebrachtes Phallus-Symbol. Und ein Psychiater namens Dr. Bill warnte im Fernsehen vor den Folgen.
Swing ist ein Beweis unserer Regression zum primitiven Tom-Tom-Tom, rhythmischen Klängen, die gut zu Eingeborenen und Kindern passen. Er dient ihnen als Betäubungsmittel und lässt sie die Realität vergessen. Sie vergessen die Wirtschaftskrise, sie vergessen die Arbeitslosigkeit. Das ist wie eine Droge.
Und gut für die Plattenindustrie. Der Verkauf von Swingscheiben boomte und Benny Goodman verdiente kräftig mit. 1935 holte er mit seinem Orchester den Titel Beste Big Band des Jahres und gründete noch im selben Jahr ein Trio mit dem Schlagzeuger Gene Krupa und dem Pianisten Teddy Wilson. Allerdings nur für Studioaufnahmen, denn Wilson war ein schwarzer Musiker. Ein Problem in Zeiten der Rassentrennung. Das Trio harmonierte aber so perfekt, dass Goodmans Agentin Helen Oakley vorschlug,
ich sagte zu ihm, lass uns Teddy bringen, das wäre ein echter Hammer. Aber Benny sagte, ich bin doch nicht verrückt. Ich komme ganz groß raus, ich werde berühmt und jetzt soll ich mir das vermasseln, bloß weil wir ein schwarzes Talent auf die Bühne bringen wollen. Also mir gefällt die Idee ganz und gar nicht.
Aber Helen Oakley wusste, dass Benny Goodman alles andere als ein Rassist war. Schließlich spielte er oft mit schwarzen Musikern. Am Ende überredete sie Benny, den Auftritt zu riskieren. Er wurde ein Riesenerfolg und der Beginn der Karriere von Teddy Wilson. Kurze Zeit später machte der schwarze Vibraphonist Lionel Hampton aus dem Trio ein Quartett. Mit diesen drei Musikern und 21 weiteren schrieb Benny Goodman am 16. Januar 1938 in New York Jazzgeschichte. Als erste Swingband spielten sie in der ehrwürdigen Carnegie Hall, dem Tempel klassischer Musik.
Damals war die bloße Idee, eine Swingband in die Carnegie Hall einzuladen, ein Skandal. Die Musiker waren angespannt. Sie dachten, was haben wir hier eigentlich zu suchen? Harry James lugte durch den Vorhang und sah diese riesige Menschenmenge im Saal. Ich komme mir vor wie eine Hure in der Kirche, sagte er.
Zum ersten Mal in seiner Karriere bekam Benny Goodman kalte Füße. Das Konzert war ausverkauft. Im Publikum saßen Kollegen aus klassischen Orchestern, Kritiker und Besucher in Abendkleid und Smoking. Auf der Bühne standen Jazzgrößen wie Louis Armstrong, Duke Ellington und die junge Sängerin Billie Holiday. Goodman spielte und das Publikum rastete aus. Zum ersten Mal wurde in den Gängen der Carnegie Hall wild getanzt. Benny Goodman kam, sah und legte ein goldenes Ei, schrieb später ein begeisterter Kritiker in der New York Times. Nach dem legendären Auftritt in der Carnegie Hall wurde es ruhiger um Benny Goodman. Mit 32 Jahren heiratete er die wohlhabende Alice, Schwester seines Managers John Hammond, und adoptierte ihre drei Töchter aus erster Ehe. Das Paar bekam zwei weitere Mädchen, Benji und Rachel.
She had certain kind of social ease and grace.
Durch ihre gesellschaftliche Stellung hatte meine Mutter eine besondere Art von Ungezwungenheit und Anmut. Mein Vater hatte das nicht. Er beobachtete und studierte sie genau, um ihr nachzueifern. Auf eine Art war sie eine Eintrittskarte für ihn. Er liebte sie sehr, aber sie repräsentierte eine Welt, in die er Zugang suchte.
Durch diese Ehe stieg der ehrgeizige Einwanderersohn aus den Slums von Chicago auf in die New Yorker Upper Class. Goodman kaufte Maßanzüge und ein Landhaus in Connecticut. Er wurde Kunstsammler und spielte Golf. Musikalisch entwickelte er sich immer mehr zum unerbittlichen Perfektionisten, erinnert sich der deutsche Musiker und Namensvetter Alfred Goodman.
Goodman konnte sehr unangenehm sein. Er hat ja nie geschimpft bei Proben. Er hat die Leute rausgeekelt. Er hat die Leute so lange gezwiebelt, dass sie etwas falsch gespielt haben, bis er sagt, Benny, ich kann nicht mehr, ich muss gehen. Also musste gehen, tut mir leid. Also andere wie Charlie Burnett hat einfach gesagt, raus, du kannst nichts. Oder Artie Shaw, der hat ihn angeschnauzt. Goodman nicht, er war immer ruhig. Aber er hatte eine Art, die unangenehm war.
Mit 40 Jahren nahm er noch einmal klassischen Unterricht, um auch Mozart, Debussy und Brahms zu meistern. Béla Bartók komponierte sogar eigene Stücke für Goodman. ...1955 erschien der Film The Benny Goodman Story, seine nicht ganz wirklichkeitsgetreue Lebensgeschichte made in Hollywood. Bennys Kommentar dazu.
I think the music was a lot more honest than the story.
Ein Jahr später schickte das amerikanische Außenministerium Benny Goodman und sein Orchester auf Goodwill-Tour durch die Welt. Eine damals übliche Werbetour für die Weltmacht USA. Der King of Swing spielte mit dem thailändischen König Bhumibol und vor Khrushchev im Kreml. Er dinierte mit den Kennedys im Weißen Haus und beriet Woody Allen beim Klarinettenkauf.
Es gibt sicher eine Menge Leute, die sich fragen, wann hört der endlich auf? Aber ich liebe es zu spielen, also mache ich weiter. Und ich hoffe, immer wieder junge Leute zu finden, mit denen ich spielen kann.
I always hope to even meet young people who I can play with too.
Anfang der 70er stand er noch rund 100 Mal im Jahr auf der Bühne. Das Publikum blieb ihm treu, auch in Deutschland, wo er zuletzt 1981 zu Gast bei Alfred Biolek in Köln war.
Ein Mythos, eine Legende hier auf dieser Bühne des Bahnhofs. Ich finde schon, dass einem da so ein bisschen kalt den Rücken runterläuft. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin stolz und glücklich, dass er hier ist. Benny Goodman himself.
Benny Goodman war immer noch der Alte. Schüchtern, lächelnd hielt er sich an seiner Klarinette fest. Ein Interview wollte er, wie fast immer, nicht geben.
Als er vorher kam, when you came, da habe ich gedacht, ich muss doch jetzt irgendetwas Besonderes sagen. Denn so einen ungewöhnlichen Mann hat man nicht alle Tage neben sich. Und wahrscheinlich wird er auch etwas Besonderes seinen Zuschauern und Hörern sagen wollen. So I asked you, what do you want to say to your audience? Da hat er gesagt, die Daten und die Hallen der drei nächsten Konzerte, möchte ich sagen.
Thank you very much.
Benny Goodman starb im Juni 1986 mit 77 Jahren in seinem New Yorker Apartment an einem Herzinfarkt. Angeblich mit seiner größten Liebe im Arm, der Klarinette.
Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an Benny Goodman, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den Komponisten Joseph Haydn.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.